You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Bukayo Saka!
What a goal! Reece Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Die Episode 230 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. Wir sprechen über unser 2:2 bei Chelsea am Samstagabend und werfen einen kurzen Blick voraus auf die Champions League unter der Woche am Dienstagabend in Sevilla. Wie immer das Duo an dem Mikrofon. Hier ist Felix und auf der anderen Seite bzw. am anderen Ende der Leitung ist Christian. Hi.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, heute am Sonntag, weil wir dachten, bevor wir es wieder vergessen, was Samstagabend passiert ist, nehmen wir es mal heute auf und haben dann einen kompakten Überblick zum Wochenstart für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Und es war ja doch einiges, es ist einiges zu besprechen, weil doch einiges passiert ist am Samstagabend an der Stamford Bridge. 2:2 nach 0:2 Rückstand. Ich bin heute fast noch positiver gestimmt angesichts der Aufholjagd als dann am Samstagabend direkt nach dem Spiel. Wie ist deine Stimmungslage?
Unterm Strich gesehen, nach der Partie war ich positiv gestimmt, weil ich glaube, dass das insgesamt ein moralischer Sieg ist und auch, glaube ich, ein wichtiger moralischer Punkt für die kommenden Spiele war. Von der Leistung bis zum 2:1 konnte man mit Verlaub nicht wirklich begeistert sein. Danach fand ich, war es eigentlich eine gute kämpferische Leistung. Also, dass man einfach versucht hat, wieder ins Spiel zurückzukommen, dass man nicht versucht hat, aufzustecken. Und ja, unterm Strich gesehen eigentlich auch fast das 3:2 auch noch gemacht hätte, wenn Enketia ein kleines bisschen genauer gezielt hätte, beziehungsweise ihn kann man eigentlich bei der Aktion ja keinen Vorwurf machen, aber das war für mich halt unterm Strich gesehen die positive Note, dass das Team halt so eine gewisse Unkenntnis dessen hat, wann sie geschlagen ist oder nicht. Also sie kann immer wieder zurückkommen und wenn sich halt so eine Situation bietet, wie das 2:1, was Declan Rice unfassbar gut macht, dann ist sie auf einmal auch wieder da. Und das sind halt Qualitäten, glaube ich, die du auch brauchst. Und wenn man sich halt vor Jahren gefragt oder das vorgestellt hätte, dass man an der Bridge von 2:0 dann auch zurückkommt und eigentlich das Spiel dann auch hätte gewinnen können, hätte man wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, vor einigen Jahren hätten wir wahrscheinlich 5:0 oder 6:0 verloren, da waren wir aber auch in einem anderen Zustand und Chelsea vielleicht auch. Ich denke auf alle Fälle, das ist ein gewonnener Punkt. Ich meine, wenn du nach 70 Minuten 2:0 hinten liegst und roundabout anderthalb Torchancen positiv gezählt hat es, dann ist ein 2:2 am Ende auf alle Fälle ein vernünftiges Ergebnis. Ich glaube aber auch, dass ich habe es dann auch in der Hangouts-Gruppe gestern Abend noch geschrieben, ich glaube, Chelsea hat uns mehr zurückgeholt ins Spiel, als dass wir wirklich so eine Aufholjagd gestartet haben.
Natürlich, aber wir haben sie auch reingeholt beim Stichwort 2:0 oder durch riskantes Torwartspiel, als sie vielleicht drin waren, muss man halt auch fairerweise
sagen. Ja, natürlich. Und was man auf alle Fälle positiv hervorheben muss, ist, dass wir dann halt auch die Chance sozusagen genutzt haben, nach dem 1:2 auch wirklich auf den Ausgleich gegangen sind. Und ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, ich glaube, Chelsea hatte nicht eine richtig gute Torchance mehr dann nach dem Anschlusstreffer. Ich glaube, das war dann auch insgesamt ein dominanter Auftritt von uns. Von daher denke ich, geht das 2:2 dann auch in Ordnung am Ende. Richtig schade oder sozusagen, glaube ich, was ja sozusagen die andere Seite der Medaille ist, neben der Aufholjagd und dem Punktgewinn, sind die ersten 70 Minuten im Spiel. Auch da hatte ich in der Hangouts-Gruppe gleich zu Beginn reingeschrieben, wir können Anfangsphase nicht. Da hatte ich irgendwie schon ein schlechtes Gefühl, weil wir sehr, sehr fahrig in die Partie gekommen sind, mit vielen, mit vielen Abspielfehlern, ungenauen Zuspielen, ne? Also Zinchenko gleich zu Beginn, wo dann Ben White sehr gut blockt. Dann hatte, glaube ich, Rice selbst einen Fehlpass relativ zeitnah in den ersten 5 Minuten. Und das hat dann sehr schnell irgendwie die Stimmungslage der ersten 45 Minuten manifestiert. Wie kann man das erklären? Liegt es jetzt irgendwie an Länderspielpause, weil die Mannschaft irgendwie sich nicht gut vorbereiten konnte? Die hatten ja auch nur eine Trainingseinheit zusammen. Wie ist das zu erklären, wieder diese Anfangsphase, die wir einfach in letzter Zeit überhaupt nicht können? Also wir sind Meister der Schlussphasen, aber ich finde, bei den Anfangsphasen zunehmend kriege ich da, wenn wir nehmen wir schon vor, wenn da 5, 10 Minuten noch nichts passiert ist.
Gut, zugegebenerweise muss man über die Entscheidung natürlich schon irgendwo in gewissem Maß diskutieren.
Aber es waren ja auch etliche Aktionen vorher, wo wir eigentlich Chelsea mehr oder weniger sozusagen eingeladen haben.
Ja, absolut. Die Leistung war unterirdisch. Muss man nicht.
Aber wie ist das zu erklären? Also warum?
Ich finde die Entschuldigung in Anführungsstrichen Länderspielpause ist für mich nicht valide, weil die wird ja auf alle Teams zutreffen. Ne? Und abgesehen davon zu sagen, dass man, wenn man sich in Anführungsstrichen anderthalb Wochen nicht sieht, man hat sämtliche Systeme und Chemie in der Mannschaft verloren hat, halte ich ein bisschen für deppernd. Also ich meine, da müsste man schon echt ziemlich Panne sein, wenn man das nicht mehr auf die Kette kriegt. Aber es ist halt insgesamt so eine Tendenz halt, die sich in der Saison halt irgendwie auch immer wieder zeigt. Und wenn es eine einfache Lösung dafür gäbe, glaube ich, hätte Mikel Arteta die schon längst gefunden und implementiert. Also am Anfang war es ja die Thematik, dass man überlegt hatte, Ramsdale halt auch mal mit Fehlern, frühe Gegentore. Gut, dann hatten wir Raya, dann haben wir da wieder jetzt ein Thema mit riskantem Spiel etc. pp. Also es sind immer viele kleine Bausteine. Ich glaube, es ist auch nicht so wirklich komplett durchgehend, dass man sagen kann, es ist immer der gleiche Fehler. Also dann wäre es, glaube ich, einfach, ihn abzustellen. Aber irgendwie sind wir am Anfang oftmals nicht ganz dabei oder nicht so ganz angeschaltet und brauchen dann vielleicht nochmal irgendwie die Ansage, die taktische Justierung, Ausrichtung von Arteta im Laufe des Spiels oder in der Halbzeit. Also ich glaube, es ist schwerer zu beheben, als die Lösung jetzt einfach leicht im Endeffekt reinzuschmeißen in den Raum. Und ich glaube, Arteta wird es unfassbar ärgern, weil, glaube ich, der ganze Spielplan, die ganze strategische Ausrichtung, die er ja die Woche über in diese Partie steckt, die ja in dem Moment komplett über den Haufen geworfen wird. Du musst halt gucken, dass du anders wechselst. Du musst irgendwie schauen, dass du dich dieser Spielsituation anpasst, gegebenenfalls auch der Taktikänderung der Mannschaft, des Gegners halt. Und das sind halt Sachen, die müssen eigentlich ja nicht sein. Heißt natürlich nicht, dass du nicht auch in Rückstand geraten kannst, und muss man auch mitleben. Entscheidend ist ja, wie reagierst du drauf? Schaffst du es halt, dich selber anzupassen, dich selber halt aus dieser Situation rauszubringen, die neue Situation zu bespielen? Und ich glaube, die wichtige Erkenntnis ist, dass wir zumindest da kein Thema haben.
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist ja auch eine große Qualität von uns, dass wir selbst nach wirklich miserablen Starts- und Anfangsphasen, wobei man auch noch sagen muss, dass Chelsea jetzt aus dem Spiel heraus auch nicht unfassbar viel Gefährliches kreiert hat. Also das Tor fiel durch den Elfmeter, kommen wir gleich noch zu. Ich fand dann auch, dass jetzt zumindest das defensiv, ich glaube, ein paar Mal hatte noch eine gute Chance, die knapp vorbeigeht, dann in der ersten Halbzeit auch besser gemacht haben. Was wir halt in der ersten Halbzeit noch nicht abgestellt haben, war halt, dass das Spiel nach vorne war ja zum einen auch sehr fehlerbehaftet. Also die ungenauen Zuspiele gleich zu Beginn in der Defensive, die setzen sich ja so ein bisschen auch in der Offensive dann über die gesamte erste Halbzeit noch fort. Man muss aber natürlich auch sagen, dass es, und ich finde, das gehört dann auch mal bei der Analyse dazu, dass Chelsea es in der ersten Halbzeit auch wirklich gut gemacht hat. Ja, also ich hatte so ein bisschen aus meiner Sicht eine Erklärung ist halt auch so ein bisschen, dass ich will nicht sagen, dass wir es auf die leichte Schulter genommen haben, aber vielleicht nur mit 80% oder 85% gespielt haben und Chelsea war halt bei 105. Mhm. Und gerade so das Zulaufen von Passwegen, das sehr nah am Gegner sein, teilweise auch überhart, hat uns in dem Sinne halt nicht wirklich geschmeckt. Ja, also wir hatten in dem Sinne, hat Chelsea es sehr gut geschafft, die Mitte zuzumachen. Ich fand, Ødegaard war komplett abgemeldet.
Absolut.
Rice hatte bis auf die eine Aktion, wo er mal durchdringt und dann so halb Flanke, halb Schuss, auch wenig Aktionen. Zinchenko ist fast zugestellt worden. Und dann haben sie es halt geschafft, die Außen auch noch einigermaßen aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen ging halt nach vorne eigentlich gar nichts. Und muss man halt auch sagen, also klar, zum einen gehört die eigene Leistung dazu, zum anderen natürlich aber auch die Leistung des Gegners. Und ich würde sagen, in den ersten 45 Minuten hat das Chelsea auch ganz gut gemacht und war vielleicht auch einen Ticken motivierter, einen Ticken engagierter als wir und vielleicht auch einen Tick besser vorbereitet oder anders formuliert, hatte vielleicht einen etwas einfacheren Gameplan, den man umsetzen konnte, aufgrund auch der widrigeren Bedingungen. Und dann ist es natürlich in dem Sinne auch in einem Spiel bei Chelsea nach der Länderspielpause dann halt schwierig reinzufinden. Grundsätzlich, und das muss man aber auch bei aller Kritik an den ersten 45 oder 60 Minuten sagen, fand ich schon, dass wir es dann nach dem wirklich schwachen Start zumindest auf niedrigem Niveau stabilisiert haben und in der zweiten Halbzeit Chelsea halt zu einem blöden Zeitpunkt das 2-0 macht. Ich fand aber, dass eigentlich, glaube ich, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir, glaube ich, eine ganz gute Chance auch gehabt. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das 2-0 halt ein Sonntagsschuss, den du in dem Sinne auch nicht verteidigen kannst, beziehungsweise die Fehler dann davor passieren schon durch das Abspielfehlen oder schlechtes Zuspiel von White auf Ødegaard. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir eine Qualität in der Mannschaft schon haben, dann auch Defizite, die während des Spiels entstehen, abzustellen und dann halt auch durch geschickte Wechsel von der Bank ja auszugleichen. Aber grundsätzlich bleibt natürlich einfach die Problematik, dass wir uns in der Regel ganz häufig so ein bisschen aufgrund der schlechten Anfangsphase, ja, in dem Sinne, ich will nicht sagen, uns unserer Chancen berauben, weil die Tabelle sagt auch, wir haben noch kein Spiel verloren, aber wir machen es uns natürlich extra schwer. Und Chelsea hat dann halt zumindest offensiv auch die Qualität, natürlich solche Sachen dann auszunutzen. Okay, ja, lass uns das Spiel mal durchgehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenig über Schiedsrichter mehr sprechen zu wollen.
Was faul an Ressourcen.
Ja, aber
Ein paar Mal war es, glaube ich.
ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie wieder sagen, englische Referees, weil was ich so jetzt hier zwar aus dem Urlaub, aber ich habe nicht wirklich alles verfolgt, aber was ich so im Schnellüberblick gelesen habe, muss in der Bundesliga auch ja wieder einiges los gewesen sein, an Schiedsrichterentscheidungen. Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Also das Foul von Parma an Jesus da gleich zu Beginn, kann ich nur noch sagen, ist eine orangene Karte. Ist ja so ein bisschen so ähnlich wie die Sache von an Ødegaard im Man City-Spiel. Da würde ich dann halt noch sagen, okay, gut, ist mehr oder weniger dann auf schlechtem Niveau konsequent gepfiffen. Was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass, und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, das ist aus meiner Sicht eigentlich fast schon ein Skandal. Parma ist auf einer orangenen Karte und fordert dann eine gelbe Karte nach, ich glaube, und die dann, ich glaube, es war ein Foul von Rice, paar Minuten später. Und für eine ähnliche Aktion hat Ødegaard eine gelbe Karte gesehen vor 3 oder 4 Spielen noch. Und wenn du halt auf einer orangenen Karte bist und dann halt eine gelbe Karte für den Gegner foulst, relativ stark auch reklamierst, darfst du auf dem Platz bleiben. Arteta kriegt eine gelbe Karte, weil er den Elfmeter in Frage stellt. Das ist, ja, es ist halt sehr schmerzhaft dahingehend, dass in einem einen Spiel kriegt ein Spieler irgendwie eine gelbe Karte fürs Reklamieren, in einem anderen halt nicht. Dann brauche ich die Regel nicht. Also wenn der eine Schiedsrichter sie konsequent anwendet und der andere nicht, dann ist es ein Problem. Dann gab es die Aktion von Sanchez gegen Jesus.
Ein
Mitte
Strafraum.
zweite Halbzeit.
Ja.
Da gab es ja am ersten Spieltag bei United gegen den Wolves eine ähnliche Aktion, ja, die auch nicht gepfiffen wurde. Also hätte man.
Und wo man sich nachher für entschuldigt
hat. Ja, genau. Sich entschuldigt hat und gesagt hat. Und gesagt hat, das muss immer als Elfmeter gepfiffen werden. Dann frage ich mich ganz ehrlich, selbst wenn man es. Also, da will ich dem Schiedsrichter auch keine Absicht unterstellen, weil ich glaube, das ist bei einer Ecke einfach extrem schwierig zu sehen auch. Aber da muss doch der Videoschiedsrichter sich einschalten und sagen, hier, guck mal. Ja, also, bei einem Handspiel schaltet er sich ein, aber bei so einer Aktion nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Also.
Vor allem mit der Vorgeschichte. Klar. Ne? Also man könnte, man kann immer irgendwas argumentieren, kann sagen, der Ball verlässt, glaube ich, Tommy Jasus Kopf vorher. Erwischt wird, ja, im Teil für ein Tor.
Ja, er kann in dem Sinne dann ja auch meinetwegen sogar anders entscheiden, aber dass er sich es nicht mal anguckt. Also, dass es noch nicht mal in irgendeiner Form überprüft wird.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, die Vorgeschichte ist halt dabei interessant und meines Erachtens von Bedeutung, ja, dass man das, was du gerade halt eben erzählt hast, zu Beginn der Saison hatte, und das macht es halt insgesamt auch an der Stelle so unfassbar inkonsequent. Und genau das ist das Problem, aber wir sehen es ja, hast du es gerade schon angesprochen, es ist ja ligaübergreifend, also keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht französische Liga oder italienische Liga, aber in deutscher und englische Liga, das sind ja die gleichen Diskussionspunkte, ja, und das muss man einfach mal sehen, und man sieht ganz genau, ich ist ganz witzigerweise, ich bin ja nicht ein großer Fan von Didi Hamann, aber ich habe da einen Videoausschnitt gelesen, wo er dann halt O-Ton sagte halt, ich glaube, es war es der auch der Betreiber von Colinas Erben, meine ja, zu ihm sagt, also ihr legt es euch immer so aus, wie ihr es gerne hättet, ne? Wie es vom Ergebnis passt. Ne? Und da ist ein bisschen was dran. Also er macht halt nachher mal so die Statistik des Videoschiedsrichters halt am Ende der Saison ins Spiel, wo dann nur steht, ja, dann musst du nur dann so oft eingreifen und nur da und da war es halt falsch und musste überstimmt werden oder irgendwie so ein Kram. Ja, und das ist halt, es reiht sich halt ein und es reiht sich halt auch ein in diese Thematik, die wir dann auch in den letzten Wochen hatten mit Howard Webb, der dann, also dass ihm das nicht peinlich war, die Aussagen, die er da getätigt hat, zu tätigen, muss man schon hoch anerkennen, dass er dabei halt irgendwie nicht hoch angelaufen
ist. Ja, zumal es aus meiner Sicht ja spielentscheidende Situationen sind. Also ich meine, wie gesagt, ich kann jetzt über eine gelbe Karte, Parma, Jesus im Mittelfeld, naja, okay, klar, wenn er rot kriegt, ist Chelsea ein Spieler weniger, natürlich, aber aus meiner Sicht sind solche Fouls.
Und der Spieler macht den Elfmeter.
Ja. Solche Fouls im Strafraum sind aus meiner Sicht halt, kriegst einen Elfmeter und dann bist du nach 60, 62 Minuten vielleicht auf 1-2 dran. Es ist aus meiner Sicht ist das, ich will nicht sagen, dass es ein Skandal ist, mich ärgert es einfach, dass es nicht konsequent angewandt wird von der Regel. Ja, was aus meiner Sicht, die Diskussion wird ja auch stark geführt, was aus meiner Sicht halt in dem Sinne dem Schiedsrichter jetzt nicht anzukreien ist den Handelfmeter. Also da ist das Problem nicht die Entscheidung des Schiedsrichters, sondern da ist das Problem eindeutig die Regel. Ja, also die Anwendung der Regel war jetzt korrekt vom Schiedsrichter. Die Regel ist einfach Quatsch.
Also keiner versteht sie
am Ende. Genau, keiner, ja, aber in dem Sinne, da hätte ich jetzt gesagt, wenn das sozusagen auf unserer Seite passiert gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, hätten wir einen Elfmeter kriegen müssen. Die Regel ist einfach totaler Quatsch, aber sie ist in dem konkreten Fall richtig angewendet worden. Wundert mich halt auch, dass es weder der Assistent noch der Schiedsrichter im Spiel dann bei laufender Geschwindigkeit gesehen hat. Was aus meiner Sicht auch immer eigentlich ein klares Indiz dafür ist, zu sagen, okay, gut, lass weiterlaufen, ne? War irgendwie nicht klar ersichtlich. Also selbst wenn es der Schiedsrichter da nicht gesehen hätte, hätte es der Assistent bei bester Sicht ja sehen müssen. Ja, so viel zum Thema Schiedsrichter. Ich glaube, es ist ein leidiges Thema. Ja, keine Ahnung. Je häufiger man über sie sprechen muss im Nachgang eines Spieltags, desto schlechter ist es für sie gelaufen. Und mein Eindruck ist, es wird relativ viel momentan gesprochen drüber. Genau, wir gehen 1-0 in Rückstand dann durch den Elfmeter. 2-0 dann direkt nach der Halbzeit natürlich zu einem aus unserer Sicht einfach richtig bescheuerten Zeitpunkt. Genau, ist mir vollkommen egal, ob er es wollte oder nicht. Fakt ist, Ball ist in unserem Tor gelandet. Weshalb ich da nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, ist die Personalie David Raya. War ja auch so ein bisschen die Frage, Torwartfehler ja, nein. Aus meiner Sicht ganz klar nein. Weiß nicht, wie du es siehst, aber auch da kommt jetzt so eine Diskussion so ein bisschen auf. Ist er nervös? Kommt er mit dem Druck nicht klar? Ich meine, die Fans haben gestern irgendwie Aaron Ramsdale-Sprechchöre gehabt, fand ich irgendwie jetzt auch überhaupt nicht passend, weil das aus meiner Sicht auch überhaupt nicht zur Sicherheit eines Torhüters beiträgt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, wie hast du seine Leistung gesehen gestern? Und auch jetzt im Kontext der Diskussion, die auch so ein bisschen durch das City-Spiel schon angestoßen wurde, im Sinne von, kommt er mit dem Druck nicht klar in solch großen, wichtigen Spielen?
Ob das eine Drucksituation ist, eigentlich, ich kann es mir nicht vorstellen, ist ja auch ein spanischer Nationaltorwart. Es ist halt, ich glaube, er kommt halt immer dadurch eher in Kritik, jetzt auch wie gestern, jetzt nicht zwingend vielleicht in diese Torsituation, weil ich glaube, das ist halt so ein Ding, das rutscht dem ab und das lenkt sich halt nachher hinten wie so ein Stein rein und irgendwie, da siehst du immer kacke aus. Also ich glaube, das kann allen passieren, von Neuer bis Buffon oder was auch
Ja,
immer,
zumal man ja
wären
einfach
das
auch sagen
Tore,
muss,
die.
wenn die Flanke normal kommt und er dann sozusagen
Ja,
direkt auf
dann
seiner
geht.
Torlinie klebt, dann sagen alle, ja, was ist denn das für ein Torhüter? Der muss doch
Wärst du
weiter,
rausge
muss
genau, wärst du
rauskommen.
rausgekommen, warum hast du deine Stärke nicht genutzt, etc. So, und dann unterm Strich gesehen, wo ich glaube, dass der Kritikpunkt so ein bisschen eher drankommt, ist halt so ein bisschen so diese Tendenz, die aber, glaube ich, nicht von ihm verschuldet ist, sondern halt so vorgegeben wird. Ein bisschen dieses risikoreichere Spiel, ein bisschen weiter vorne, diese Situation halt ja dadurch zu provozieren, dass ich dann entsprechend anfällig vielleicht auch für oder Fehlpässe bin, für irgendwelche Gegenstöße aus Ballverlusten und solche Themen, ja. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Drucksituationsthematik ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was die Sprechchöre angeht, die habe ich halt tatsächlich überhaupt gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlich
Ich
gesagt.
habe das auch nur
Ähm,
gelesen gehabt,
aber
dass
ähm,
das stattgefunden hat. Also man hat es im
okay.
Stadion nicht
Ähm,
gehört.
ja, also sagen wir mal, wie es ist. Ramsdale ist halt beliebter. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, weil er hat irgendwie so eine, also er ist irgendwie halt ein Typ. Das heißt nicht, dass Raya keiner ist, aber in gewisser Weise ist er so ein positiver Bekloppter und irgendwie ja, liegt den Leuten das halt irgendwie näher. Ja,
Also ich
und unterm Strich gesehen mag Raya vielleicht in gewissen Themen halt vielleicht der bessere Torwart sein, aber ist die Frage, ist halt, die Arteta halt sich stellen muss, ist er das halt auch gesehen auf die Mannschaft, auf das Team, passt das im Endeffekt mit dem, was er sich vorgestellt hat?
Ja.
Und da gibt es halt durchaus Kritikpunkte, die man ansetzen kann, die momentan oder bisher noch nicht so klappen. Natürlich ist es halt auch anzumerken, dass er in diese Mannschaft halt reinkommt, neu reinkommt. Man ja nicht von vornherein erwarten kann, dass halt alle Mechanismen super toll greifen. Ramsdale war halt 2 Spielzeiten drin, hat auch Böcke gemacht. Ne? Also Böcke sind auch immer drin, auch wenn du einen guten oder sehr, sehr, sehr starken Torwart hast. Die Frage ist halt nur, meines Erachtens, wie Arteta sich halt stellen muss, wer passt besser zu seinem System, beziehungsweise nimmt er weniger Risiko in Kauf für das, was er damit erreichen will.
Ich würde dir bei ein, zwei Punkten, glaube ich, minimal widersprechen. Also ich finde zum Beispiel die beiden schlechten Pässe, die er gespielt hat, hat nur bedingt was mit Risiko zu tun, weil selbst wenn du einen Risikopass spielen willst, spielst du halt solche Pässe nicht direkt in den Gegner. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen, könnte ich mir schon vorstellen, dass unter Druck oder unter Hinzunahme irgendwie risikoreich spielen zu wollen. Dass da an der Stelle irgendwie ja, falsche Entscheidungen getroffen werden, weil selbst wenn du die Ansage kriegst, risikoreich zu spielen, ein paar Pässe gehen halt einfach nicht. Also das ist dann zu viel Risiko. Du musst dann als Torhüter ja auch abwägen, wie viel Risiko kann ich in der Situation gehen. Ich glaube halt, dass auch vor dem Hintergrund der gesamten Torwartdiskussion da halt sehr stark drauf geschaut wird gerade. Ich fand, insgesamt hat er mit Ausnahme von ein, zwei schlechten Zuspielen gar nicht so viel falsch gemacht. Also diese ein, zwei Pässe, die wirklich gefährlich waren, oder einer war es, glaube ich. Unter dem Aspekt, dass jetzt mal ein langer Ball oder so nicht hundertprozentig ankommt und über Martinelli hinweg ins Aus geht, das finde ich halt irgendwie jetzt auch mit Druck nichts zu tun. Das kann halt immer mal sein. Dann ist es ein Ticken zu schlecht getimter Pass. Aber ich glaube, er steht halt verstärkt im Fokus und deswegen sieht man halt irgendwie bei ihm ganz häufig, oder hat er nochmal so eine extra Lupe quasi. Aber klar, natürlich hat er jetzt aus meiner Sicht ein relativ dankbares Auftaktprogramm gehabt, da in Everton, wo wenig zu tun war. Und jetzt gegen City und Chelsea natürlich, die extrem gut pressen können, hoch anlaufen. Das ist so ein bisschen der Endgegner natürlich. Von daher glaube ich schon, dass es auch eine Lernerfahrung ist. Ich kann mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Form jetzt für Sevilla am Dienstag und dann auch Sheffield am nächsten Samstag wechselt. Weil ich das jetzt auch die Diskussion wieder so ein bisschen mitgekriegt habe, müsste er jetzt nicht in irgendeiner Form wechseln, hätte er nicht gestern während des Spiels schon wechseln müssen, wobei Ramsdale ja auch aufgrund der Geburt gar nicht dabei war. Aber kannst du dir vorstellen, dass er jetzt nochmal wieder zurückwechselt für Dienstag oder nächsten Samstag? Also ich ehrlich gesagt nicht.
Ehrlich gesagt, dieses Argument, was ja vorher eingebracht worden ist, jeder Feldspieler ist tauschbar, ich will das tauschen, ist ja offensichtlich ein Blindgänger gewesen. Es war schlichtweg ein Wechsel des Torwarts. Aber ich sehe es nicht, weil ich glaube, das hat jeder auch daran festgestellt. Er hat ihn ja auch gegen City auch extrem verteidigt dann in der Causa und hat gesagt, das ist im Endeffekt auf meinem Mist gewachsen etc. Ne? Also ich sehe es nicht, aber wundern würde es mich halt auch nicht, weil ich glaube, dass es halt zwei super starke Keeper sind.
Ich könnte es mir am besten vorstellen, noch für das Spiel gegen Sheffield, weil darauf die Woche ja Ligapokal ist bei West Ham, wo Ramsdale auf alle Fälle spielen wird. Aber dann, ich kann es mir für Dienstag auf gar keinen Fall vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, wir liegen dann 0-2 hinten und werden dann mehr oder weniger eingeladen durch das schlechte Zuspiel von Sanchez, das Rice dann zum 1-2 nutzt. Man muss aber auch schon sagen, dass wir, glaube ich, insgesamt besser im Spiel waren in der zweiten Halbzeit, ohne jetzt so richtig gefährlich zu sein, aber wir haben uns ein paar Ecken rausgespielt. Ich denke schon, dass die Wechsel auch wieder gut funktioniert haben. Sicherlich eine Stärke von uns, die Bank in dieser Saison, hat man gestern wieder gesehen. Wir haben ja Tomiyasu quasi zur Halbzeit eingewechselt für Zinchenko und konnten dann mit Smith Rowe, mit Havertz offensiv nachlegen, auch in Ketia noch gebracht. Trossard, genau. Das ist schon, glaube ich, was extrem hilft. Und was man, glaube ich, nochmal sagen muss, ist, dass wir bei einem 2-2 so ein bisschen ähnlich gespielt haben wie gegen City, ne? Langer Ball von Raya, Havertz gewinnt das ein oder andere Duell, dann super Pass von White auf Havertz, der auf Saka und dann die Flanke auf Trossard ist natürlich perfekt, weil auch immer wieder darüber diskutiert wurde ja auch, warum spielt eigentlich Saka, und ich finde, er hatte gestern auch nicht sein bestes Spiel, aber er macht dann halt so eine Vorlage zum 2-2 und ich glaube auch für Trossard relativ wichtig, dass er mal wieder ein Tor macht und auch die Bestätigung kriegt, dass er von der Bank eben auch Spiele, ich will nicht sagen entscheiden kann, aber zumindest halt positiv in die richtige Richtung lenken kann. Klar, wir hätten dann sogar noch die Chance von den Ketja auf 3-2, aber ich glaube, es wäre dann auch ehrlich gesagt ein bisschen viel gewesen.
Ja, wäre es definitiv. Aber für mich haben die Wechsel und die Bank halt im Endeffekt den Unterschied gemacht.
Ja, man muss auch sagen, dass halt Täter richtig wechselt.
Wir konnten gezielt wechseln. Havertz war dann halt dieser Fixpunkt, den wir halt vorne brauchten, um halt die Bälle festzumachen und zu verteilen. Das wäre gerade auch schon richtig gesagt. Das war unfassbar gut. Und Trossard als lebendiger Spieler, der halt diese Räume dann, in denen er ja auch das Tor gemacht hat, im Endeffekt sucht und findet halt. Und das sind halt so Themen. Mit der Tomiyasu-Einwechslung haben wir das jetzt schon konstant in den vielen der letzten Spiele gesehen, wo das eigentlich immer sehr entscheidend war, dass er dann halt, wenn Zinchenko komplett aus dem Spiel ist und mit seiner Qualität halt nicht mehr in dem System des Gegners weiterkommt, du dann halt einen entsprechenden Wechsel halt mit dem gleichzeitigen Effekt vornehmen kannst. Und für mich das Entscheidende im Nachgang zu den absoluten Leader-Qualitäten von Declan Rice, ich denke, das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon oft insgesamt auch gefallen. Und es war ja auch klar, dass es ein Spieler ist, der sich irgendwie wegtuckt. Aber der zieht halt durch von Anfang bis Ende. Und das hast du gemerkt, der nimmt diese Mannschaft auch mit, auch wenn dann halt ein Odegaard mal völlig neben der Spur ist, hast du halt einen Spieler wie ihn, der die Mannschaft halt führt und in die richtige Richtung führt und Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, das sind halt entscheidende Elemente, um auch dann noch solche Spiele dann in die Richtung zu drehen oder zu lenken.
Okay, dann lass uns kurz einen Blick noch vorauswerfen auf den Dienstagabend. Ja, ein nicht ganz unwichtiges Spiel nach unserer Niederlage im zweiten Gruppenspiel in Lens. Dienstagabend 21 Uhr beim FC Sevilla, drittes Spiel in der Gruppe B. Nicht ganz unwichtig, weil wir in der Tat ja nur 3 Punkte haben nach 2 Spielen bisher. Sevilla liegt auf Platz 3 mit deren 2. Heißt im Endeffekt natürlich, mit einem Auswärtssieg kannst du den Abstand zwischen dir und Sevilla auf 4 Punkte erhöhen. Das wäre natürlich Gold wert. Heißt allerdings auch, mit einem Remis oder mit einer Niederlage, was wir natürlich nicht hoffen und auch nicht erwarten, würde es halt eng werden. Also schon aus meiner Sicht drittes und viertes Spiel immer so ein bisschen der Schlüssel, wie es in der Gruppenphase weitergeht. Deswegen, wir stehen ein bisschen unter Druck, sagen wir es mal so. Positiv formuliert. Personalmäßig würdest du irgendwas ändern, auch vor dem Hintergrund, dass wir dann am darauffolgenden Wochenende, am Samstag mit Sheffield, ja, ich sag jetzt mal, ein etwas einfacheres Heimspiel haben. Würdest du also
Ja,
dass du jetzt nochmal.
ob das einfach ist, weiß ich nicht.
Ja.
Also ich hab das Spiel von Sheffield gegen United gestern gesehen. Ich meine, United war unfassbar schlecht und kann 3 Kreuze machen, dass sie den Sieg davon getragen haben. Aber das war schon eine sehr, sehr starke kämpferische Leistung und auch eine sehr körperliche Leistung. Und es wird im Endeffekt meines Erachtens einfach eine andere Art von Gegner, den du spielen musst. Natürlich, auf dem Papier ist es halt anders. Was ich glaube, was entscheidender ist für die Frage Anzahl an Wechseln und Ähnlichem, dass wir halt Dienstag spielen. Das ist halt, du hast zwar klar eine Reise dabei, aber trotzdem von Dienstag bis Samstag ist natürlich schon besser als von Mittwoch bis Samstag.
Aber von
Und
Samstagabend
dass
bis
das halt
Dienstagabend
wird.
ist auch nicht viel Zeit, geht's also zwischen Chelsea und Sevilla.
Nee, genau. Also, aber dafür ist das, was wir gerade eigentlich ja schon gesagt haben, dass wir Optionen halt von der Bank haben, dass wir da halt entsprechend gut auch rotieren können, genau der entscheidende Faktor, dass wir immer noch eine qualitativ sehr starke Mannschaft aufbieten und nicht halt nur eine Elf bis zur letzten Rille, solange wie es die Beine und die Verletzungen tragen, halt spielen müssen, ja. Und das ist halt die Möglichkeit des Steuerns und ich glaube, das wird Arteta auch machen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht so ein Harakiri-Rotation sehen, wie wir es für einen League Cup sehen oder ähnliches, sondern einfach schlichtweg vielleicht eine angepasste Rotation, vielleicht kommt ein Havertz rein.
Tomiyasu.
Sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, ne, also Partey, ne?
Vielleicht, ja.
Das sind,
Wobei ich glaube, da
ja,
ist man schon
das wären
vorsichtig bei
so.
ihm, ne? Also, wobei ich könnte mir auch vorstellen können, dass er gestern gespielt hätte, wenn es der Spielverlauf vielleicht zugelassen hätte. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er mit Jorginho weitermacht und Partey gegebenenfalls bringt. Andererseits könnte man noch argumentieren, Partey, spanische Ligaerfahrung könnte vielleicht hilfreich sein. Ich glaube aber auch, dass für Dienstag vergleichsweise wenig Wechsel sind. Muss halt ein bisschen gucken, wie jetzt die Verletzten die Belastung ausgehalten haben. Also Saka, Saliba. Könnt ihr mir gegebenenfalls schon vorstellen, dass man vielleicht auf Saka verzichtet, wenn, ich weiß nicht, wie gravierend das ist. Und da hätte man dann natürlich mit Ressus vielleicht auf der rechten Seite ein Kätja vorn oder Havertz
Was er
schon ein paar
schon
Optionen.
gut gemacht hat in der
Genau,
Stelle.
also da hätte man
Genau,
schon ein
ja.
paar Optionen. Ich glaube, dass man aber versucht, mit der absolut besten Elf anzutreten, weil mit einem Sieg macht man einen großen Schritt. Und ich glaube, die Chance ist da. Und aus meiner Sicht wäre es elementar, mit einem Auswärtssieg nach 3 Gruppenphasen spielen da und 6 Punkten dann in die letzten 3 Spiele zu gehen, das nimmt ein bisschen den Druck. Das wäre natürlich aber schon elementar wichtig. Deswegen glaube ich schon, dass ja kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich viel rotiert wird, sondern dass da schon die beste Elf eigentlich auch spielt. Ja, wie ist so dein Gefühl für Dienstag?
Ja, ich finde, so von der Tabellensituation gibt es ja eigentlich bei Sevilla momentan nicht so viel Blumiges her, aber das sind halt immer Spiele in Spanien, die Fans sind da, Sevilla ist ja auch eine international erfahrene Mannschaft, also nicht umsonst Rekord und Dauersieger im UEFA bzw. Europa
Ja, es ist halt eine
League-Format.
Mannschaft
Also
für große Spiele, oder, ne? Deswegen, ich meine, haben wir jetzt auch
genau, also das ist für
unentschieden
mich
gegen
jetzt.
Real gespielt am Wochenende.
Ist für mich jetzt, ist jetzt für mich kein, also wieder, da war es eher oder wäre es eher so eine Sache wie Nance gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, da kann man halt die vielleicht eher Unerfahrenheit oder kann man ausnutzen. Da hat man es irgendwie vielleicht so ein bisschen vielleicht zu leicht in Anführungsstrichen genommen, beziehungsweise war nicht so ganz fokussiert. Ja, musst du von vornherein da sein, weil ich glaube, das Publikum wird pushen in dem Stadion und die werden da sein. Und das sind diese Pokalabende, die du halt da in
Ich
Spanien
sag
halt
mal so,
bekommst,
Sevilla
und
Arsenal
da
klingt
musst du
dann
darauf
schon nach
eingestellt sein.
Champions League auch, ne? Deswegen.
Absolut, absolut.
Ja, ich glaube auch, also Ziel muss aus meiner Sicht sein, aus diesen beiden Spielen gegen Sevilla, selbst wenn sie jetzt in der Liga nicht ganz so in Form sind und auch in der Champions League noch nicht so ein Tritt sind, dass du im Idealfall mit 6, im besten Fall mit 4 Punkten da
Ja,
rausgehst. Von daher ist die Gelegenheit
absolut.
am Dienstagabend da
Dann,
anzufangen mit.
genau, und dann mit den zwei Heimspielen, die du halt dann hast, nach dem Sevilla-Spiel, dann halt hintereinander den Deckel drauf zu machen.
Genau, so ist es. Ja, dann lass uns doch hier, glaube ich, den Deckel erstmal drauf machen auf diese Episode 230. Wir werden uns dann natürlich nach dem Sheffield-Spiel spätestens wieder melden und gucken, wie wir in der Liga weitermachen. Und dann ist auch Ligapokal bei West Ham. Also ich glaube, wir haben jetzt eigentlich nur noch englische Wochen, bis irgendwie im November die nächste Länderspielpause ansteht. Umso besser muss man dann ja auch sagen, dass der Kader ja eigentlich mit Ausnahme des langzeitverletzten Timber ganz gut zur Verfügung steht gerade. Muss man ja auch mal sagen, muss man
Ja,
auf Holz klopfen, dass
absolut.
es auch so bleibt. Hernani hat ja auch schon ein paar Mal gespielt, jetzt wieder in der Nationalmannschaft, glaube auch ein Kandidat dann für so einen Ligapokal. Das heißt also, du kannst auch
Ohne
die
Frage,
etablierten
ja.
Kräfte jetzt ein bisschen pushen dann, weil sie sicherlich die eine oder andere Pause dann auch mal bekommen können. Ob die Rotation und unsere starke Bank dann auch der Schlüssel für die nächsten Erfolge in Sevilla und Sheffield oder gegen Sheffield sind, werden wir natürlich hier im Podcast dann ausführlich beleuchten. Fürs Erste, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Feedback, für die Kommentare. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Am besten per E-Mail germgunners@googlemail oder kommt gerne auch in die Hangouts-Gruppe und diskutiert da während der Spiele vor und danach mit zu allem rund um Arsenal und ja, hoffen wir mal auf einen erfolgreichen Dienstagabend in Spanien. Wie immer, danke und dann bis zur nächsten Woche, würde ich sagen. Tschüss.
Auf jeden Fall. Bis dann, ciao.